steht mir so ein Spezialist und dann hört man das ganz wenig.
Okay, machen wir es so.
Aber so bis hierhin
okay. Hört man das.
Ja, es steht.
So, jetzt haben wir die akademische Viertelstunde vom Mann, ne? Okay. Ja, ich möchte, obwohl mich wahrscheinlich doch einige Leute von der... Okay. Wahrscheinlich das meiste eher auf der Liste steht, möchte ich ein paar Angaben zur Person machen. Vier Sachen. In den 70ern Soziologie studiert an der Wiener Uni. In den 80ern habe ich versucht, den elterlichen Betrieb sozusagen als Brot Beruf zu nutzen, und weil das so frustrierend war, habe ich mich erst nach dem Studium mit Computern beschäftigt, habe hier meinen Analphabetenausweis, habe ich gesagt, ich habe dabei also eine besondere Vorliebe für grafische Benutzeroberflächen entwickelt und wollte also eine Hotelsoftware bauen, und das hat mir aber dann eher in die Richtung Beschäftigung mit den neuen Medien gebracht. Ich habe dann für Apple Computer in Österreich HyperCard supported von 88 bis 92 und bin also in dem Zusammenhang sehr oft auch dann nach Amerika, und in Amerika habe ich etwas entdeckt, was mich dann ein bisschen weggebracht hat von den Computern, nämlich also einen gewissen experimentellen Geist. Das heißt, der Unterschied zwischen Europa und Amerika war der, dass man in Europa immer das besprochen hat, was nicht geht. Und in Amerika hat man einfach auch in der Alternativbewegung versucht zu zeigen, was geht. Und damit ist ein ziemlich buntes Bild entstanden. Und ich habe also wie ein staunendes Kind diese verschiedenen kleinen Wunder bereist, von Arcosanti, New Alchemy, Landlab und so weiter, und habe also gesehen, dass das sozusagen in spezifischen Aspekten hier etwas Neues geschaffen wird, und dann habe ich begonnen davon zu träumen, wie man alle diese Elemente zusammensetzen könnte, und habe also in den 90er Jahren auch als eine Anregung aus Amerika heraus das Projekt GIF gegründet. GIF heißt Globally Integrated Village Environment und versteht sich als ein Forschungsprojekt, dessen Resultat ich auch heute ein bisschen zeigen möchte. Ein Forschungsprojekt, das sich damit beschäftigt, sozusagen, welche Auswirkungen jenseits der Bildschirmoberfläche der Computer für die Gestaltung unserer Lebensumgebungen haben kann. Das heißt, ich habe angefangen als Medien-Developer und bin dann plötzlich draufgekommen, eigentlich ist das, was sich auf dieser zweidimensionalen Oberfläche abspielt, wesentlich weniger spannend als das, was sich in unseren fünf Sinnen und in unserer räumlichen Umgebung abspielt. Habe aber vermutet, dass es zwischen diesen beiden Dingen einen Zusammenhang gibt, und habe diesen Zusammenhang auch versucht, sozusagen visionär zu antizipieren. Und da ist mir was Seltsames passiert. Wir haben mit einigen Freunden einen Kongress gemacht, und die Stadt Wien hat diesen Kongress adoptiert. Er hat dann insgesamt 7 Mal als Ausstellung im Rathaus, im Wiener Rathaus stattgefunden. und hat den schönen Titel Global Village getragen. Es gibt auch ein Buch dazu, das sind eigentlich die Proceedings der ersten kleinen Konferenz an der TU 1993. Wir hatten also drei internationale Symposien, die standen unter dem Titel über die Auswirkung der Informationstechnologie auf Architektur und Regionalplanung. Ja, und dann hat sich die Global Village mehr oder weniger zu einem Marktplatz der New Economy entwickelt, und ich habe irgendwie gemeint, das ist nicht mehr meins, habe mich also zurückgezogen, und die vierte Phase oder das vierte, was ich jetzt tue, ich habe nach dem Tod meines Vaters das Hotel in Wien übernommen und versuche dort ein Electronic Café zu machen. Mit diesem Electronic Café verbindet sich der Versuch, die Theorien, über die ich hier reden werde, auch in die Praxis umzusetzen, das heißt auszuprobieren, ob es tatsächlich möglich ist, durch die Verbesserung der Informationsqualität so etwas wie eine Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen. Den Mut dazu hat mir übrigens ein Besuch hier in Schleswig-Holstein im letzten Mai gegeben. Da war ich im Klosterforst in Itzehoe, und da habe ich mir gedacht, wow, das brauchst du eigentlich gar nicht theoretisieren, es passiert sowieso. Also das ist, was mich besonders freut, eine alte Bundeswehrkaserne ist konvertiert worden zu einer Telesiedlung. Das heißt, dort haben 500 Leute die Möglichkeit, in Wohnnähe zu arbeiten. Ich würde also jedem empfehlen, sozusagen mal um den Gegenstand, sozusagen, um den es hier geht, zu begreifen, nämlich die Interaktion von globaler Vernetzung und der Wiederentstehung von dörflichem Leben, mal dorthin zu fahren und sich anzuschauen, wie das Essen im Restaurant schmeckt und wie die Leute drauf sind und so weiter. Also es ist kein Ghetto der Reichen, sondern es ist eine ganz normale und sehr vielgestaltige mikrourbane Umgebung. Und das ist eigentlich auch der Gegenstand, mit dem sich das GIF-Projekt beschäftigt. Gut, also das ist mal zur Person, damit ein bisschen der Hintergrund klar ist. Ich möchte es aber trotzdem nicht jetzt sozusagen konkretistisch angehen, sondern durchaus auch in Anknüpfung an die gestrige Diskussion einmal ein bisschen theoretisch beginnen, aber keine Angst, wir bleiben nicht theoretisch, aber es ist einfach unabdingbar, ein paar Vorbemerkungen zur Diskussion hier zu machen und vielleicht auch zu helfen, dass sie von dem Level ein bisschen wegkommt, dass man sich um Kategorien streitet. Also ich möchte ganz abstrakt gesehen hier ein bisschen provozieren oder etwas reinbringen, was ich als den Versuch bezeichne, eine Fremdheit zu überwinden. Ich spreche über die Fremdheit zwischen zwei Reaktionsweisen auf die kapitalistische Form der Vergesellschaftung. Es gibt die einen, die reagieren darauf mit, dass sie sich eine andere Form der Vergesellschaftung vorstellen, und es gibt andere, die sagen, scheiß Vergesellschaftung, ich ziehe mich in die Autonomie zurück und möchte unabhängig werden von Gesellschaftlichkeit überhaupt. Mein Beweisziel, und die sind einander ziemlich fremd, die beschimpfen sich, verstehen sich nicht, ja, das sind die Körnelfresser und, oder Esoteriker oder sonst irgendwas. Und das andere sind halt die Theoretiker, die abgehobenen Kopfmenschen oder wie man sie immer bezeichnen wollte. Mein Beweisziel ist, dass die einander gar nicht so fremd sind, wie es vielleicht ausschauen mag, sondern dass sie einander sogar dringend brauchen. Dass sich nämlich Autonomie durchaus als Vergesellschaftungsziel denken lässt, dass umgekehrt eine reale Autonomie, also eine reale Entgesellschaftlichung, ein Zurückziehen von gesellschaftlichen Zwängen und Anforderungen überhaupt nur denken lässt, unter den Bedingungen einer vernünftigen Form der Vergesellschaftung. Das heißt, es gibt keine Autonomie ohne Netzwerke. Und die Formel globale Dörfer ist sozusagen ein Versuch, diese Synthese von Vernetzung und Selbstbestimmung konkret zu denken und anschaulich zu machen, ist aber auch der Inhalt, ist aber auch das Ziel. Globale Dörfer sind Lebensumgebungen, in denen wir selbstbestimmt leben können, im Verbund mit dem gesamten, mit den gesamten Errungenschaften unserer menschlichen Zivilisation, in denen wir aber gezielt eine Auswahl treffen, die einem von uns gesetzten Lebensziel entspricht. Ja, damit ist schon einmal eine Behauptung aufgestellt, die ich nur mal anführen kann. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendeine moralische Forderung, sondern ich behaupte zumindest mal, das ist, gestern haben wir so schön gehabt, die Naturgesetze. Es ist fast so etwas wie ein Naturgesetz. Sagen wir es einmal negativ, eine Erhöhung des Vergesellschaftungsgrads menschlicher Arbeit bringt keineswegs eine Erhöhung menschlicher Handlungsmöglichkeiten mit sich. Das nicht nur in dem trivialen Sinn, dass sich die wechselseitigen Abhängigkeiten vermehren, sondern auch durchaus im verfahrenstechnischen Sinn, dass mit der Größe und Komplexität von Systemen ihr Wirkungsgrad abzunehmen pflegt. Dafür gibt es viele Erklärungen, die mag ich halt überhaupt nicht technisch durchhecheln, ich mag sie nur sozusagen erwähnen. Eine Erklärung ist, dass ein System, also sagen wir systemtheoretisch, ein Zusammenspiel von Elementen ist, die miteinander zu einem bestimmten Zweck kommunizieren. Das heißt, um zu funktionieren, braucht es Kommunikation, egal zwischen Maschinenteilen, Pflanzen, Tieren oder Menschen. In diesem Zusammenhang kommt es auf die Kommunikationsdichte an und die kann also nicht nur erdrückend sein in einem kleinen System mit zu vielen Anforderungen, die an ein Element gerichtet werden, sondern sie kann auch zu dünn sein. Das heißt, die Optimierung der Kommunikationsdichte, das Finden der passenden Kommunikationsdichte ist ein Problem, das alle lebenden Systeme kennen. Wie gesagt, wir können es diskutieren, ich mag sie nur anführen. Es gibt eine andere ähnliche Erklärung, dass zur Bewältigung von Lebensproblemen eines Systems, und das ist jetzt wiederum Maschinenteile, Pflanzen, Biotop, menschliche Gesellschaft, die Komplexität, der Grad der Komplexität eines Systems erhöht werden muss. Wenn ich aber Komplexität erhöhe, dann füge ich immer mehr Einzelfunktionen zur Identität eines Systems hinzu. Und jede dieser Einzelfunktionen bedeutet Zeit, Kraft, Weg. Und das ist eigentlich auch abstrakter Grund, warum es nicht kilometergroße Organismen gibt. Die Erhöhung der Komplexität eines Systems ist gleichbedeutend mit dem Zwang zur Miniaturisierung. Wir werden das uns alles im Beispiel noch anschauen. Aber gleich anfangs eben dieser Hinweis, small is beautiful, ist keine willkürliche Entscheidung. Es gibt eine Menge Autoren, die sich intensiv damit beschäftigt haben, Fritz Schumacher, Leopold Kohr, die eben diese allgemeine Gesetzmäßigkeit, dass Systeme eben eine bestimmte Optimalgröße haben, versucht haben, die auf den Grund zu gehen. Ich möchte aber gleich eben eine notwendige Differenzierung einfügen. Und das habe ich schon erwähnt, ich möchte es eigentlich nur mal wiederholen. Jetzt in Spezifik auf diesen Systemgedanken. Also kleine Systeme können auch Aufgaben an ein übergeordnetes System auslagern, um diese Effizienz und Miniaturisierung zu bewältigen. Ein ganz einfaches Beispiel wäre, früher hat es am Land immer diese großen Kühlhäuser gegeben und es war ziemlich aufwendig, sozusagen die die Haushaltsgegenstände, die man also mehr als zwei Tage sozusagen erhalten wollte oder auch die Lebensmittel dorthin zu bringen, wieder abzuholen. Das heißt, es ist durchaus ein realer Fortschritt in der Funktionsweise eines lokalen Systems, dass es Kühlschränke gibt. Aber Kühlschränke können in diesem System nicht produziert werden. Das heißt, sie müssen von einem übergeordneten System produziert werden. Trotzdem bleibt eigentlich dieser Grundzweck, nämlich miniaturisieren und innerhalb eines Systems die Beziehungen aufrechterhalten, das Bestimmende. In unserer Geschichte war eigentlich das nie ein Problem und es war eigentlich auch, wie soll ich sagen, viele Tausende von Jahren der Vergesellschaftungsgrad relativ gering. Die letzten 300 Jahre haben allerdings so etwas wie eine Vergesellschaftungswelle mit sich gebracht. Ich beziehe mich da jetzt nicht nur auf Marx, ich beziehe mich explizit auf Alvin Toffler, der zeigt, dass diese Vergesellschaftungswelle, was Robert Kurz Modernisierung nennt, eigentlich mit der Auflösung der Funktionalität von solchen Subsystemen einhergeht. Das heißt, es ist durchaus der Wahn oder der Zweck, sozusagen Großsysteme zu schaffen, die sozusagen auf dem Prinzip totaler Vergesellschaftung beruhen und die Gesellschaft sozusagen vertikal zu strukturieren. Ja, dann gibt es Institutionen wie Krankenhäuser, es gibt Institutionen wie Schulen, es gibt Institutionen wie das Militär und so weiter und so fort. Und alle diese Institutionen sozusagen sind Teil eines Systems totaler Vergesellschaftung. Gestern habe ich gesagt, es wird wohl schon etwas damit zu tun haben, dass die Produktivkräfte und die Entwicklung der Produktivkräfte ein solches System der totalen Vergesellschaftung unterstützt haben. Und es wird wohl auch etwas damit zu tun haben, dass die weitere Entwicklung der Produktivkräfte, was ich eben gestern angesprochen habe mit diesem McLuhan-Zitat, diese Vergesellschaftung eigentlich auch wieder rückgängig macht. Also nochmal zur Erinnerung, was Toffler die dritte Welle nennt und McLuhan den Gegensatz von Automation und Industrie bedeutet konkret nichts anderes, als dass die Industrie in die von ihr produzierten Produkte die Fähigkeit sozusagen zur lokalen Eigenarbeit wieder einbaut. Das beste Beispiel ist der PC, aber der Kühlschrank wäre auch so ein Beispiel. Der PC erlaubt eine Vielzahl von Funktionen, die vorher nur Spezialisten ausüben konnten. Also wenn ich zum Beispiel eine Zeitung herstellen wollte, dann musste ich in eine Druckerei gehen und musste die Letra Z-Buchstaben abreiben und so weiter. Abstrakt gesprochen heißt es, die industriell produzierten Automaten ermöglichen eine Steigerung der Eigentätigkeit im Kleinen. Mir schien es höchst notwendig und angemessen, diese Welt der Eigentätigkeit zu einem separaten Gegenstand auf einer Konferenz über freie Software zu machen. Denn es geht mir darum, dass es auf der einen Seite einen Zusammenhang gibt zwischen dieser Entwicklung der Eigentätigkeit und bestimmten gesellschaftlichen Voraussetzungen in Form einer bestimmten Technologie, für die natürlich Open Source steht. Auf der anderen Seite auch der Hinweis, dass eine Zerstörung der gesellschaftlichen Voraussetzungen von Eigenarbeit, eine Voraussetzung dieser Zerstörung dieser Form von Vergesellschaftung einhergeht mit einer Verengung des Eigenarbeitsraums. Also es geht nicht um den abstrakten Gegensatz zwischen Leuten, die sich in ihre Höhle zurückziehen wollen und anderen, denen es um Vergesellschaftung und die Rationalität gesellschaftlicher Arbeit geht. Sondern es geht darum, zwei verschiedene Vergesellschaftungsmodelle sozusagen sich anzuschauen, wovon das eine, das industrielle oder kapitalistische, uns 300 Jahre lang dominiert hat und jetzt aus systemimmanenten Gründen dabei sich aufzulösen. Behauptung, gerade die Trennung in Vergesellschaftung ohne Autonomie und Autonomie ohne Vergesellschaftung, also die Form, wie sich die heutige Alternativ-Oppositions- oder Widerstandsbewegung präsentiert, stellt das System sprengende Potenzial ruhig. Ja, und trotzdem muss jetzt sozusagen ein bisschen zu erläutern, auf die Theoretiker dieser Eigenarbeitsszene losdreschen. Oder besser gesagt auf die Theoretikerinnen, denn es sind im Wesentlichen Frauen. Claudia von Werlhof, Maria Mies und so weiter, Bielefelder Subsistenztheoretikerinnen. Denen ist einmal insofern zu danken, als sie über Jahrzehnte die einzigen waren, die überhaupt an der Kritik von Ware und Geld festgehalten haben. Sie haben Tatsachen benannt, die im offiziellen Bewusstsein der Gesellschaft ausgeblendet waren. Dass unser Leben eigentlich nichts ist als eine Gewaltkette, eine Kette von Ausbeutungs- und Ausgrenzungsverhältnissen, die der Natur der Sache gemäß am Ende immer prekärer wird. Dass die Form des Gelds und der Ware weniger dem idyllischen Tausch gleichberechtigter Partner entspringen, sondern ganz im Gegenteil Mittel der Herstellung und Verfestigung von Abhängigkeitsverhältnissen und der Herstellung und Verfestigung von Erpressbarkeit sind. Dass hinter der Fassade von Konsum und Dienstleistung ein systematisches Abschieben von Verantwortung steht, das in Naturzerstörung und Marginalisierung mündet. Doch die Kritik der offiziellen, sage ich mal, Subsistenzbewegung an Ware und Technik ist widersprüchlich. Erstens einmal zeigen sie immer wieder, dass die Menschen sich von der sogenannten moralischen Ökonomie der Dörfer ganz freiwillig in die Abhängigkeit von fremden Produkten und daher in die Akkumulationslogik von Geld begeben haben. Auch wenn 11 Millionen Menschen im Kongo wegen dem Gummi hingemetzelt wurden, den der König Leopold am Beginn dieses Jahrhunderts erfolgreich zum Niederkonkurrieren der Leder- und der Wagner-Industrie verwendet hat, so ist doch die Tatsache geblieben, dass diese Produkte, diese globalen Produkte, einen bestimmten Gebrauchswertcharakter haben. Dem sprechen ihr die Subsistenztheoretikerinnen mal komplett ab. Gegenüber dem kapitalistisch produzierten Ramsch wird eine Rückbesinnung auf wirkliches Bedürfnis eingefordert. Die gesamte Entwicklung der Technologie erscheint als Destruktionskraft. Ich habe mal mit der Claudia von Werlhof, das ist gar nicht so lange her, Diskussion gehabt und habe einen Computer am Tisch stehen gehabt. Da hat sie gesagt, Tarnkappenbomber. Also sie war wirklich nicht in der Lage, einen qualitativen Unterschied zwischen einem Zerstörungs-Destruktionsmittel und einem technischen Werkzeug zu explizieren, obwohl sie selbst auf Rückfrage sagen musste, dass sie selbst natürlich für ihre wissenschaftliche Arbeit auch einen Computer benutzt. Also der Verdacht liegt nahe, dass sich diese Gleichsetzung einer falschen Abstraktion verdankt. Warum sagt sie denn trotzdem permanent Tarnkappenbomber zum Computer? Der tiefere Grund liegt darin, dass sie die Geschlechterdifferenz, die Differenz zwischen Mann und Frau, für die absurden Konsequenzen der ökonomischen Form verantwortlich macht und nicht umgekehrt. Also insofern ist es schon wirklich ein Stück Aufklärung, wenn die Roswitha Scholz eben die Geschlechterspaltung umgekehrt begründet, aus der Form, aus der Wertform, die für sich genommen überhaupt keinen Bezug zu Fragen der Reproduktion hat. Gut, kleine Randbemerkung, wie affirmativ diese Subsistenztheorie werden kann, kann man lesen in den Frauen von Yucatan. Da steht dann, wenn die Frauen Geld verdienen, geschieht es nicht, um zu akkumulieren und andere für sich lohnarbeiten zu lassen, sondern um den Unterhalt zu garantieren und vor allem um Ansehen innerhalb der Gemeinschaft, insbesondere der Frauengesellschaft, zu erwerben. Also da schlägt Theorie wirklich in Schönfärberei um. Also deswegen, wenn ich das Wort Subsistenz und Subsistenztheorie verwende, dann möchte ich Wert darauf legen, dass es um eine Rettung der Perspektive der Eigenarbeit vor den Theoretikerinnen geht, um das geht. Und vielleicht um den Unterschied klarzumachen, würde ich mal sagen, es geht mir um die Frage der globalen Subsistenz. Eine Subsistenz, indem wir bewusst in unserer Auseinandersetzung mit unserer unmittelbaren Umwelt das gesamte Potenzial an kulturellen Handlungsmöglichkeiten integrieren, das dieser Planet, das diese menschliche Zivilisation hervorgebracht hat. Und das ist eine Sache, die eine unglaublich wissensintensive und kulturell anspruchsvolle Tätigkeit ist. Ja, aber es ist nicht nur anspruchsvoll, es ist auch notwendig, denn die herrschende Form der Vergesellschaftung, das wissen wir auch von der Krise, ist reproduktionsunfähig geworden. Das heißt, sie erzeugt zunehmend Geldsubjekte ohne Geld, was der Robert Kurz eben beschreibt, und zunehmend prekäre Lebensverhältnisse und die Frage, ja, wie sichern wir denn unser Leben? Und eine Antwort, die mit vielen europäischen Fragezeichen versehen wird, heißt, wir müssen aussteigen. Der Ausstieg aus der Reproduktionsform war eine Zeit lang eine diskutable Alternative, hat sich aber mittlerweile auch im öffentlichen Bewusstsein ein bisschen tot gelaufen. Wir sehen, dass die Kräfte, die diesen Ausstieg behindern, unheimlich stark sind. In der dritten Welt kommt es heute vor, dass also sehr viele Campesinos, die einfach merken, dass die Versprechen, die ihnen die Stadt, die ihnen das städtische Leben gemacht hat, nicht zu erfüllen sind. Aber der Versuch, sozusagen zurückzugehen, ist eigentlich aussichtslos, denn die Überlebensmöglichkeiten in einer ländlichen Umgebung sind im Vergleich zu den prekären Situationen in der Stadt noch viel schlechter. Die alten Subsistenznetzwerke sind zerstört, der notwendige Reproduktionszusammenhang, die besten Böden, alles verkauft. Es bleibt eigentlich nur mehr die Müllkippe über. Alles produktive und ertragreiche Land dient dem monetären Ertrag vom Weltmarkt und was übrig bleibt, ist vergiftet. Nicht nur das, selbst das Wissen um die Voraussetzungen der Reproduktion ist nicht mehr zugänglich, weil elementare Techniken sozusagen von der Marktwirtschaft mittlerweile besetzt worden sind. Das ist zum Beispiel sichtbar in dieser Geschichte mit dem Nienbaum, also eine jahrtausendealte Technik oder eine jahrtausendealte bewusste nützliche Wirkung eines bestimmten Wirkstoffes in indischen Bäumen, den man zum Beispiel wunderbar für die Zahnerhaltung benutzen kann, für Zahncremen, wurde eben aufgekauft und wurde also quasi privatisiert. Also das heißt, es steht sämtliche stoffliche Reproduktion unter dem Marktvorbehalt. Was tun? Entweder aufgeben, das geht aber nicht. Also das Leben innerhalb der Marktwirtschaft ist eben auch nicht mehr möglich, sondern erkennen, dass jede Subsistenzgesellschaft in der Geschichte nur möglich war, weil sie in ein weitläufiges Netz von bestandssichernden Austausch- und Schutzbeziehungen eingebunden war. Und in einer Zeit, in der nicht nur der marktförmige Zugriff der wenigen verbleibenden Sieger, sondern auch die Panik der Verlierer die Plünderungsökonomie in der von Robert Kurz als sekundären Barbarei bezeichneten Zusammenbruchsformen jede Perspektive auf gesicherte Entwicklung scheinbar unmöglich machen, in so einer Situation gibt es eigentlich nur eine Lösung. Und diese Lösung ist an das zurückgebunden, was ich am Anfang gesagt habe. Wir müssen einen positiven Rückkoppelungsprozess zwischen der Entwicklung von Subsistenzformen und einem globalen Repository von Wissen über Subsistenzweisen und Technologien in Gang setzen, das nicht nur abstrakte Solidarität ist, sondern eine hundertfache Verstärkung des Wirkungsgrades sowohl der vorher isolierten Subsistenzform als auch einer Wissensvergesellschaftung ohne Outlet. Wenn jedes globale Dorf zum Experimentallabor für die Verbesserung dieses Wirkungsgrades unserer Eigenarbeit und damit letztlich ein Beitrag zur Abkopplungsfähigkeit überall auf diesem Planeten wird, dann ist die aktive Entwicklungshilfe bei der Entstehung solcher globalen Dörfer ein Gebot der Stunde. Ich habe vergessen zu sagen, wir haben auch ein Projekt, das auch von wenigen Leuten verstanden wurde. Wir haben Computer nach Bamenda in Kamerun und nach Nepal, also zu den Sherpas in Nepal gebracht und haben also zunächst mal die Fähigkeit von E-Mail implementiert, also des abstrakten, einfachen, textbasierten Wissensaustausches. Aber dahinter steckt eine Vision. Dahinter steckt die Vision, die man sich bildhaft so vorstellen könnte. Buddhistische und katholische Klöster, israelische Kibbuzim, schottische, amerikanische und portugiesische Eco-Villages, gemeinschaftliche Wohnprojekte in Zürich und Wien, traditionelle Bauhütten, traditionelle Dörfer in Kamerun und Nepal oder in Griechenland, Bauhütten und experimentelle Projekte wie Arcosanti, New Alchemy, New Work, Akteursverbände in Stadtteilen wie Köln-Mülheim, ländliche Gemeinden, Genossenschaften und so weiter erkennen, dass sie ein gemeinsames Problem haben. Und es ist egal, ob das jetzt ein orthodoxes Kloster oder eine jüdische Handwerkervereinigung ist. Sie haben ein Problem, nämlich die gemeinsame Wissensbasis der Nutzung und nachhaltiger Gestaltung von lokalen Ressourcen herzustellen, zu pflegen und zu erweitern. Sie würden sehr rasch draufkommen, wenn Sie sich dieses Problems bewusst würden, dass es nicht mehr um die Ausbreitung einer bestimmten Ideologie oder Religion geht, sondern um die Herstellung eines Referenzrahmens für die Sammlung von kulturellen und materiellen Technologien selbstbestimmten Lebens. Und das wäre eigentlich das größte Open-Source-Projekt der Geschichte. So, das war jetzt auf 5, also der Rest muss ein bisschen schneller gehen. Wie gesagt, hätte also so eine Allianz der globalen Dörfer ein gemeinsames Projekt. Und jetzt möchte ich eine Ehrenrettung versuchen. Schaut, dass der Norbert Trenkl in dem Saal sitzt. In gewisser Weise, und sozusagen ein bisschen auf diese Debatte über Arbeit eingehen. In gewisser Weise wäre dieses Projekt, recht betrachtet, identisch mit der Vollendung des Projekts der Arbeit. Jetzt wird es ein großes, gibt es einen Aufschrei? Also heute am Frühstückstisch haben wir das schon diskutiert und sind auf ein Kreuz gekommen. Und damit man gleich von Anfang an diese terminologische Verwirrung ein bisschen zu aufzulösen versuchen,
möchte ich eine Differenzierung im Begriff der Arbeit einführen. Und ob das jetzt Arbeitsontologie ist, ist mir mal kurz egal. Ich sage einfach, es gibt diese, im existenten, im historischen Begriff der Arbeit, gibt es eine Differenz. Es gibt einen Strang, der ist definiert durch die, durch das Ziel, tauschfähige Produkte zu erzeugen. Und dann gibt es einen Strang, der ist definiert durch das Ziel, gebrauchsfähige Produkte zu erzeugen. Wir alle kennen die Geschichten mit dem Doppelcharakter bei Marx. Und an die möchte ich anknüpfen und deren rationellen Kern möchte ich nochmal in dieser Differenzierung einführen. Das kennen wir alle, ne? Das nennt sich abstrakte Arbeit. Und das ist eine Wurst. Der große Gleichnamen. Egal, ob du der Fließbandarbeiter bist oder ein Mathematiker, du wirst den Maßstab abstrakter Arbeit unterworfen.
Auch der Büroangestellte oder die Verwaltungsarbeiten, jede Form von Arbeit wird reduziert auf möglichst hohe Output-Effizienz in einem bestimmten bezahlten Zeitabschnitt.
Die gebrauchswertschaffende Arbeit habe ich deswegen sozusagen quergeschrieben, um zu zeigen, dass die eigentlich zerfällt in Segmente. Das heißt, man braucht zuerst Rohmaterialien, um dann etwas assemblieren zu können. Aber was durch die Informationstechnologie immer deutlicher wird, ist, dass das generelle Auseinanderfallen Segmente mit einem Begriff von Marx bezeichnet werden kann, allgemeine Arbeit. Und besondere Arbeit. Und auch dazwischen sind irgendwo dann auch die Herstellung der Arbeitsvorbereitungen, Rohstoffe und so weiter. Mit allgemeiner Arbeit, da ist etwas angesprochen, was sich der Effektivierung der besonderen Arbeit verdankt oder was das bewirkt. Das heißt, wenn wir unsere Arbeit gescheit vorbereiten, und wenn wir sie aufeinander abstimmen, und auf das Aufeinander abstimmen kommt es besonders an, also genau dieser Kreislaufschluss konkreter Tätigkeiten, wenn wir dieses Abstimmen vorher erledigen, dann kostet uns das weniger Zeit. Und ich schlage vor, das ist nicht von mir, sondern von Felix Sigur, eine neue Definition der gebrauchswirtschaftenden und konkreten Arbeit zu machen, damit man endlich diesen blöden, unseligen Krisenstreit beenden. Ich schlage vor, die Definition gebrauchswirtschaftende Arbeit, meinetwegen die Differenz zu haben, ist jene Tätigkeit, die ihre eigene Verringerung zum Zweck hat.
Wenn wir diese Tätigkeit, wenn wir diese Definition in Anschlag bringen, dann würden wir allerdings erkennen, dass die kapitalistische Form von Arbeit dieser Definition von Arbeit längst nicht mehr entspricht. Das heißt, womit wir konfrontiert sind,
ist ein Verfall gesellschaftlicher Abstrakter, ist ein Verfall von Kulturvoraussetzungen von Arbeit, die niemand bezahlen mag.
Und durch diesen Verfall von Abstrakter, der dann abgefangen wird durch weitere und noch weitere abstrakte Arbeit, die geleistet werden muss,
in Form von Dienstleistungen, User Support und besonderer situativer Problembewältigung, Reparaturarbeit. Ich meine, wir alle kennen diese Geschichte aus der Debatte um Bruttonationalprodukt und Wohlfahrtsindex. Im Bruttonationalprodukt steckt immer mehr Reparaturarbeit. Und das heißt, die reale Lebensqualität sinkt seit dem Jahr 1973 im Durchschnitt, obwohl das Bruttonationalprodukt wächst. Und auch die abstrakten Arbeitsplaner werden wahrscheinlich keineswegs fallen. Also da bin ich auch nicht mit der Krise einverstanden. Aber was uns tatsächlich diesen wachsenden Realverlust an Wohlstand besorgt, ist die Entkopplung dieser zwei Logiken. Und das Witzige ist, und das ist eigentlich auch geschuldet, diesem Umstand, den ich gestern benannt habe mit McLuhan, die Informatisierung bedeutet die Verbindung von Information und Antriebskraft in Lichtgeschwindigkeit, dass sich dieser Gegensatz drastisch bemerkbar macht. Das heißt, auf der einen Seite ist allgemeine Arbeit und besondere Arbeit durch die Informationstechnologie in einer völlig neuen Art verbunden und auf der anderen Seite durchbricht das System der abstrakten Arbeit in immer neuen und erfindungsreichen Varianten diesen Zusammenhang, denn wäre er hergestellt, wäre es aus mit dem Kapitalismus. Also ich lese noch ein McLuhan-Zitat vor. Er beschreibt die Automatisierung als Antithese der Industrialisierung. Während das industrielle mechanische Zeitalter eine große Explosion mit sich gebracht hat, eine Spezialisierung der Funktionen, ein Auseinanderfallen der Lebensbereiche, der Berufe, der sozialen Funktionen, der menschlichen Tätigkeitsbereiche und damit auch einen immensen Aufwand, so ist das Zeitalter der Automatisierung, das er eben auch das elektrische Zeitalter nennt, ein Zeitalter der großen Implosion. Die Grenzen zwischen Information und Energie, zwischen Beschreibung und Prozess verflüssigen sich. Und die Geschwindigkeit der Information wird tatsächlich zur Geschwindigkeit von Prozessen. Also McLuhan im Original. In terms of the way in which the machine altered our relations to one another and to ourselves, it mattered not in the least whether it turned out cornflakes or Cadillacs. The restructuring of human work and association was shaped by the technique of fragmentation, that is the essence of machine technology. The essence of automation technology is the opposite. It is integral and decentralist in depth, just as the machine was fragmentary, centralist and superficial in its patterning of human relationships. Wenn man diese Einsicht akzeptiert, dass sich Informatisierung und Automation wechselseitig bedingen, sind die Folgerungen ungeheuerlich. Unlängst habe ich einen Aufsatz gelesen in freedevelopers.net und Tony Stanko hat etwas auch sehr Geniales geschrieben. Ihr kennt vielleicht diese Debatte, ist Literatur oder Law, nicht? Ist Software Literatur oder Law? Also Literatur, ein subjektives geistiges Produkt oder Gesetzestext, etwas von allgemeiner Gültigkeit. Und er möchte natürlich beweisen, und das wollen wir alle, dass Software so etwas ist wie ein Gesetzestext, also etwas von allgemeiner gesellschaftlicher Gültigkeit. Wenn klar ist,
dass Software im Wesentlichen Modellierung von Arbeitsvorgängen ist, dann kann die Forderung nur lauten, Softwareproduktion als bestimmendes Moment der materiellen Wirklichkeit ernst zu nehmen und sie als Grundlage menschlicher Handlungsfreiheit als quasi Gesetzestext zu begreifen. Dann wäre freilich an die Softwareentwicklung ein doppelter ethischer Anspruch zu stellen. Axiomatik von Standards verbunden mit modularen Verfahren wäre zu fördern, sodass Individualität der Aufgabenlösungen und Allgemeinheit der Voraussetzungen in größtmöglicher Weise und gleichzeitig erreicht werden können. Informatisierung und Automation enthalten in sich das Gegensatzpaar von Urbild und Kopie. Während die Automatisierung letztlich die Umsetzung des Modells in ein Verfahren ist, zielt die Arbeit der Informationsgewinnung auf die Prüfung und Hinterfragung, auf die Optimierung und auf die Abstimmung der Verfahren. Ob sie es will oder nicht, menschliche Arbeit verwandelt sich sukzessive in die Setzung und Bewertung von Zwecken. So wird die Arbeit, die sich vom Verfahren räumlich entfernt, auch in einem anderen Sinn zur Telearbeit. Sie wird zur Telos-Arbeit. Sie konstruiert und simuliert das Telos der Produktion. In ihrer Abstraktion liegt auch ein moralisches Element. So, an dem Punkt möchte ich jetzt mal eine Zäsur machen und in etwa nur sagen, wie die Gliederung dieses Gedankengangs weitergeht. Ich möchte aus diesem ganzen Ansatz ein Projekt in Open Theory machen und möchte euch alle einladen, da dabei zu sein. Das erste ist, dass es um die Rettung oder um die Aufrechterhaltung des Begriffs der Kultur geht. Kultur ist ein Begriff, sich von Wirtschaft zu verabschieden. Das ist der tödliche Gegensatz unserer Epoche. Wenn wir den begriffen haben, dann wissen wir auch, wo es strategisch lang geht. Also die Forderung, Informationen freizuhalten von privatisierender Beschränkung, ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, in kulturellen Gemeinschaften unter dem Gesichtspunkt ihrer Anwendung in konkreten, besonderen Arbeitsprozessen als Repository zu sammeln, zu so kondensieren, zu kommentieren und zu kodifizieren. Hat es in der Geschichte schon öfters gegeben. Zwei Beispiele, die Kultur der Klöster, die Voraussetzung für die gesamte Entwicklung der Agrikultur waren, und die Kultur der Nationalstaaten, die die gesamte Voraussetzung waren für die Ebene der Herausbildung komplexer, arbeitsteiliger Nationalökonomien. Und wir brauchen jetzt ein drittes Kultursystem, das Kultursystem der globalen Dörfer, das das Erbe dieser beiden Kultursysteme, des klösterlichen und, wenn man so will, auch der wirtschaftlichen Kultur, der Arbeitskultur, der Wissenschaft, der Naturwissenschaft übernimmt. Vielleicht auch die Trennung von Kunst und Wissenschaft aufhebt. Darüber kann man auch extra in Open Theory philosophieren. Warum Kunst und Wissenschaft? Eine neue Verbindung von Theorie und Praxis tut Not. Also das heißt, immer hat es Experimente gegeben. Auch die Klöster waren Experimentalorte. Sie haben immer einen Garten gehabt. Hier liegt ein Einbruchsfeld. Und ihr habt es darauf hingewiesen in der Mailingliste, in die offizielle Gesellschaft vor. Es gilt ihr, Experimentalorte und Felder abzuringen. Wir müssen die Hochschulen in globale Dörfer transformieren. So könnte die Forderung heißen. Wir müssen sie rückbinden an Reproduktionsfähigkeit von lokalen Eigenarbeitssystemen. Ja, und jetzt kann man natürlich auf Basis dieser Geschichte
wo klar ist, es geht um eine Kette der Ermöglichung und nicht der Beschränkung von Handlungsfähigkeit.
Jetzt kann man in den Verdacht kommen, dass das meiste, was heute an Produktion passiert, eine systematische Behinderung der Herausbildung eines solchen konkreten Systems gebrauchwirtschaftender Arbeit ist. Ich sage aber absichtlich, das ist nicht die Wahrheit, sondern der Wahrheit näher kommt vielleicht der Umstand,
dass für diesen Zweck abstrakte Arbeit die Investition in produktives Kapital einfach nichts mehr taugt. Es ist einfach mit einem Wertzuwachs abstrakter Arbeit durch den Produktionsprozess kein Geschäft mehr zu machen. Wie reagiert das Kapital darauf? Nicht indem es die Arbeit abschafft, das ist der große Krisisirrtum, dass die Arbeit abschafft würde, sondern indem es die Arbeit aussorgt. Das heißt, die Hölle der Selbstständigen wird erfunden. Und einerseits diese outgesourcete Arbeit bezahlt. Ihr dürft nur mit unseren Lizenzen und nur mit unseren Patenten arbeiten. Und andererseits jede eigenständige Organisation blockiert. Ihr müsst durch unser Marketing gehen und wir verhindern, wir drehen euch den Saft ab, wenn ihr es nicht tut. Der Ulrich Sieger, dem ich diese Gedankengänge verdanke, nennt diese neue Gesellschaftsformation Medienfeudalismus und sagt, mit Kapitalismus im Sinne eines Produzierens und der Produktionswillen. Und der Produktionswillen hat dieses System herzlich wenig zu tun. Es ist wie der Feudalismus die Besetzung von wertvollem Territorium, die Spekulation mit den Kreuzungspunkten der konkreten gebrauchswirtschaftenden Arbeit. Also wie gesagt, das möchte ich gern mit euch diskutieren. So, aber jetzt noch doch eine Viertelstunde zum ursprünglichen Thema. Globale Dörfer, und ich behaupte mal, die gibt es schon, wir brauchen sie nur wahrzunehmen, sind die Verbindung einer Subsistenzperspektive mit einer Kultur der kooperativen geistigen Arbeit. Im Unterschied zur schon erwähnten Subsistenzbewegung und so weiter, die ich nicht abwerten will, aber die auch nichts taugt, steht dieses Konzept nicht im Gegensatz zu verdichteten urbanen Räumen, sondern lebt von der wechselseitigen Befruchtung von Stadt und Land. Also wenn es bei der Maria Mies heißt, die Stadt ist ein Parasit, würde ich dem entgegenhalten, nein, die Stadt ist ein Netzwerkknoten, der uns zu kooperativen und komplexen Produktionsvorgängen befähigt. Globale Städte sind auch ein interessanter Aspekt, gerade durch die Informationsrevolution entstanden. Und wer darüber nachlesen will, findet bei Manuel Castells und Saskia Sassen dicke Bücher, die heißen The Global City, The Informational City. Und es ist unsäglicherweise damit verbunden gewesen, die Aussage, das Global Village ist tot. Also was sagt die Saskia Sassen? Die oft zu hörende Mutmaßung, Zusammenballungen würden mit fortschreitender globaler Telekommunikation hinfällig und einer größtmöglichen Streuung weichen, stimmt nur zum Teil. Gut, die Saskia Sassen hat uns auch das Konferenzmotto für 97 geschrieben, deswegen steht hier auch nur zum Teil. Also sie sieht es auch kommen, aber ihre Aufmerksamkeit ist woanders, nämlich dort, wo die Macht ist. Gerade weil die durch die Telekommunikation ermöglichte territoriale Streuung Fortschritte macht, gerade weil es Dezentralisierung gibt, kommt es meines Erachtens zu riesigen Agglomerationen von zentralisierenden Tätigkeiten. Das ist keine Fortschreibung der herkömmlichen industriellen Ballungsstrukturen, sondern könnte als eine neue Ballungslogik bezeichnet werden. Diese neue Ballungslogik betrifft all diejenigen,
die hochentwickelte Infrastruktur für globales Management benötigen oder diese bereitstellen. Dienstleister, die einen Kundenkreis primär im Hersteller- und Unternehmensbereich haben, zu denen sie räumliche Nähe unterhalten und oder just in time liefern müssen. Gleichzeitig fallen aus dieser Ballungslogik viele Tätigkeiten heraus, die sich entweder im Innern von Organisationen, im Backoffice von Firmen oder outgesourced jenseits intensiver Kommunikation abspielen. Also ich habe mal einen Freund von mir zum Web-Development nach Kreta geschickt, Telearbeiten. Er hat dort ein halbes Jahr wunderbar seine Kunden bedient in Mitteleuropa. Die Zwischenbereiche der Wirtschaft, wie routinemäßige Büroarbeit in Hauptgeschäftsstellen, die nicht an die Weltmärkte angekoppelt sind, und die vielfältigen Dienstleistungen, die weitgehend in den Vorstädten lebende Mittelschicht nachfragt, können sich aus den Städten zurückziehen und haben dies auch getan, schreibt Manuel Castells. Und ich möchte hinzufügen, wie sie dies getan haben, ist die totale Katastrophe. Die ökologische Belastung durch den halbländlichen Siedlungsbrei der Vorstädte und ihren freistehenden Häusern und Zwangsautomobilismus samt Dauerpendeln zu Arbeitsplatz und Einkaufszentrum ist nach Berechnungen von Ernest Kallenbach bis zu 500% der ökologischen Belastung einer verdichteten Stadt. Das heißt, Suburbia ist eigentlich die größte Katastrophe, die uns passiert ist. Ja, und gegen diese größte Katastrophe, oder sagen wir so, noch ein bisschen was dazu, das hat damit zu tun, dass eben genau das passiert, was Paolo Soleri hinweist. Es entstehen weite Wege und es entsteht eine wachsende Komplexität. Und diese wachsende Komplexität von Wegen muss bewältigt werden und dazu dient uns das Auto. Und das Auto ist einfach ein unglaublicher Fresser von Lebensressourcen. Ja. Der Ausgangspunkt meiner Tätigkeit, das ist ein Bild von Los Angeles, wir haben es auf den Titel unseres Buches getan, ist, können Telearbeit, Telelernen, Telemedizin und andere Technologien nicht nur eine vermehrte Beweglichkeit, sondern auch umgekehrt die zunehmende Konzentration auf einen Lebensraum als reale Möglichkeit zur Verfügung stellen? Müssen wir dann beide Möglichkeiten gegeneinander ausspielen oder nicht vielmehr umgekehrt sagen, dass das eine Bedingung des anderen ist? Vielgestaltige Lebensräume, in denen die Lebenserhaltungssysteme durch lokale Kooperation optimiert sind und Netzwerke für globalen Erfahrungsaustausch, für permanentes Lernen, nicht nur durch Telekommunikation, sondern vielleicht durch eine neue Kultur des Reisens. Und jetzt komme ich sozusagen aus den realen Voraussetzungen ein bisschen in die Utopie. Das heißt, natürlich ist es so, dass wir Utopien nicht am Schreibtisch erfinden. Das heißt, die Vorstädte gibt es. Die Vorstädte sind der Ausdruck einer realen Potenz, globale Dörfer bauen zu können. Wären sie das nicht, dann wäre das wirklich eine vollkommen spinöse Utopie. Aber da sie da sind, nur in einer unvernünftigen Form, könnte man sich überlegen, was mit diesem gesellschaftlichen Potenzial eigentlich passieren könnte. Und ich habe so ein bisschen optimistisch gefasst, die globalen Dörfer sind die Synthese aus zwei Paradigmen, aus dem Paradigma der Pflanze und aus dem Paradigma des Schmetterlings. Die eine, ortsfest, ist eine genügsame und höchst effiziente Hülle, in der aus dem Licht der Sonne und aus den Mineralstoffen der Erde die ohne viel Aufwand lokal verfügbaren materiellen Ressourcen eben eine synthetische Struktur mit erstaunlichen Eigenschaften wird. Der andere, der Schmetterling, belebt und befruchtet mit seinen Informationen die lokale Sphäre und trägt zu ihrer evolutionären Entfaltung bei. Ja, und das ist eigentlich der Referenzrahmen für ein Kultursystem globaler Dörfer. Und jetzt können wir eigentlich schon beginnen zu fragen, nicht nur welche globalen Dörfer gibt es, sondern auch welchen Referenzrahmen für die Entwicklung eines gemeinsamen Repositories von Wissen geben Sie vor. Das Erste, was auffällt, ist, ist ein biologisches Paradigma der Technologie. Da gibt es auch wieder ein tolles Buch von Kevin Kelly, Out of Control, wo er zeigt, ich zitiere das, mechanische, lineare Uhrwerkslogik erzeugt simple Systeme, wirklich komplexe Systeme wie eine Zelle, eine Wiese, eine Wirtschaft oder ein Gehirn, natürlich oder künstlich, erfordern eine Biologik. Keine Logik außer einer Biologik kann ein denkendes Gerät oder überhaupt ein komplexeres System zusammensetzen. Es ist eine erstaunliche Entdeckung, dass man die Biologik aus den Bios extrahieren und in eine andere Sphäre transponieren kann. Erst mit Computern und komplexen menschlichen Produkten war das möglich. Es mutet unwirklich an, wie viele der Eigenschaften des Lebens, wie Selbstreplikation, Selbstreparaturfähigkeit und so weiter, wir übertragen können. So, also die Basis der Technologie globaler Dörfer ist die Anwendung der Logik lebender Systeme. Und da könnte man jetzt sofort ins Uferlose geraten, weil die Anwendung der Logik lebender Systeme mindestens in drei Formen, wenn nicht in vier, die vollkommen voneinander verschieden passiert. Gestern war die Frage an den Wolf Göring über Nanotechnologie und Molekularbiologie und so weiter. Ich glaube, dass die Anwendung der Logik lebender Systeme eigentlich viel früher beginnt. Möchte auf eine Form der Anwendung der Logik lebender Systeme hinweisen, die so unscheinbar ist. Dass sie normalerweise gar nicht in unser Betrachtungsfeld gerät. Und trotzdem ist etwas Enormes passiert. Was nichts Vergleichbares in der Geschichte kennt. Durch eine internationale Diskussion zwischen Menschen, die sich sehr gut mit Natur auskennen. Bill Mollison in Australien, Fukuoka in Japan, Panagiotis in Thessaloniki und so weiter, ist ein System entwickelt worden, durch das sich sozusagen alleine die Naturvoraussetzungen selbst in einer Art und Weise kombinieren lassen, die eine drastische Reduktion menschlicher Arbeit möglich macht. Dieses System heißt Permakultur, das ist ein Kunstwort zusammengesetzt aus permanenter Agrikultur und ist einfach das Wissen über die Kombinierbarkeit von Naturvorgängen. Ich war selbst in einigen sozusagen Versuchslabors der Permakultur und habe also festgestellt, dass die Auswirkungen auf die reichtumschaffende Qualität dieses Landes jenseits meines bescheidenen Vorstellungsvermögens lag. Wer sich das anschauen will, also dieses habe ich nur im Internet gefunden, das ist hier in der Nähe, aber es gibt ein wunderbares Beispiel in Österreich, im salzburgischen Lungau, der Krammeterhof. Der hat dort ein Permakultursystem gebaut mit zwischen 1400 und 1700 Meter Seehöhe und er hat dort tausende Arten von Tieren und Pflanzen in einer sehr intensiven Kooperation eingesetzt. Ich mag jetzt gar nicht auf die Kommunikationsaspekte mit der Natur eingehen, das lasse ich jetzt eigentlich raus, aber es war zumindest ein großer intuitiver Anteil an seinen sozusagen praktischen Erfolgen beteiligt. Das Resultat ist, dass man auch im November dort noch Früchte erntet wie Kiwis und sonstige Südfrüchte, dass er Mikroklima da erzeugt hat, die ihn zum reichsten Mann der ganzen Gegend machen, sodass er sein ganzes Areal eingezäunt hat und verdient jetzt hauptsächlich sein Geld als Fremdenführer. Und die ganzen Fanatiker abstrakter Arbeit rennen ihm, ohne irgendwas zu kapieren, die Tür ein und zahlen ihm jeder so 20 Mark für eine Führung. Also wenn er 100 Leute führt, dann hat er schon einen normalen Monatsverdienst. Aber das ist nur ein Nebenerwerb zu dem, was ihm eigentlich die Erde selber gibt, auf Grundlage dessen, dass er eben mit Permakultur arbeitet. Das ist also ein Feld für sich und ist wiederum die Sache von Experimenten. Ich habe vorhin diese andere, die die ganze Zeit oben war, diese andere URL offen gehabt. Das Global Eco Village Network ist im Wesentlichen auf den Theorien der Permakultur aufgebaut und hat also noch eine mittlerweile Dichte von 50 plus Dörfern auf der ganzen Welt, die miteinander in intensivem Erfahrungsaustausch stehen. Und das ist wirklich nur ein kleiner Ausschnitt, die sind halt organisiert. Ein Schritt weiter bei der Gestaltung von lokalen Kreisläufen geht der Ansatz von John Todd. Auch das ist eigentlich ein ziemlich unglaubliches Ding. Es geht um die Verbindung mit technischen Werkstoffen. Das heißt, er hat eine Abwasserklärungsanlage, die aus hunderten verschiedenen Pflanzen zusammengesetzt ist, aber das Wasser wird sozusagen durch technische Kanäle geleitet und jede Pflanze ergänzt die andere in ihren reinigenden Fähigkeiten. Es gab auch schon mal ein Experiment in Massachusetts, New Alchemy. Dort hat man ein Glashaus gebaut, das ist auch nach wie vor in Betrieb, das trotz nördlichen Klimas über das ganze Jahr hinweg Nahrungsmittel produziert und manche haben vielleicht das Video gesehen, also es ist ein Kreislauf, wo zum Beispiel das verbrauchte Wasser von Fischtanks, die das Licht der Sonne aufnehmen, dann fressen die Fische Algen, sie scheißen ins Wasser, das Wasser wird abgeleitet, der Dung der Fische rinnt durch eine erdlose Hydrokultur, in die Wurzeln von Tomatenstauden hineinragen. Die Tomatenstauden fressen mit Vorliebe eben Abwässer der Fische und sie wachsen in ungefähr zehnfacher Menge und einen Monat früher als in der herkömmlichen Agrikultur. Rentieren im Sinn abstrakter Arbeit tut sie das trotzdem nicht, weil es ein sehr subtiler Prozess ist. Ne? Der muss sehr genau beobachtet werden. Und er wird sich enorm für Eigenarbeit rentieren, aber wenn man also auf jede dieser 100 Komponenten im Sinn abstrakter Arbeit mit einem eigenen Dienstleister schauen müsste, deswegen ist ja nichts draus geworden. Ja, dann kommen die Nutzung von Biomasse zur Energiegewinnung, Solartechnologie und so weiter. Also es, noch ohne den Einstieg in den wirklichen genetischen Produktionsprozess, den ich für sehr bedenklich halte, gibt es eine unglaubliche Fülle von neuen Technologien, die alle darauf warten, vernetzt zu werden. Vielleicht braucht man dann keine Gentechnologie, würde ich mal behaupten. Ja, wie geht es dann weiter? Der nächste Schritt in der Entwicklung sozusagen dieses Grundparadigmas des globalen Dorfes ist, dass man nicht nur einzelne Prozesse betrachtet, sondern dass man versucht, auch ganze Siedlungsformen zu gestalten. Der weltweit fortgeschrittenste Versuch in dieser Richtung ist Arco Santi in Arizona. Das soll eine Stadt für 5000 Menschen werden, in der es kein einziges Automobil gibt. Das Grundparadigma dieser Stadt ist das Paradigma der Pflanze, das heißt, diese Stadt soll in die dritte Dimension gebaut werden, soll aber so gebaut werden, dass sie so ähnlich wie die alten indianischen Pueblos total mit der Sonne und der Energie der Sonne in Sommer und Winter korrespondiert. Sie ist kombiniert mit einem Glashausbelüftungssystem, das die Stadt klimatisiert. Die Stadt zieht sich an, sie zieht sich aus, sie nutzt also moderne Gebäudetechnologien und verhält sich also insgesamt wie ein Organismus. Und ein wesentlicher Punkt, die Stadt erhält sozusagen gleichzeitig einen umliegenden Naturraum. Sie verbraucht insgesamt 6 von 600 Hektar und sie hat die sechsfache Bevölkerungsdichte von Manhattan. Und das heißt aber, dass jeder sozusagen einerseits in intensivster städtischer Kommunikation lebt und in intensivster Natureinsamkeit, wenn er rausgeht eben in die
ein kurzer Film, also das ist die Sky Suit. Man sieht also, man hat einen wunderschönen Blick von hier, aber es ist eben nur zu 3% fertig gebaut, das ist ein bisschen unfair.
Ja. Aber es ist auch, wie soll ich sagen, was also bemerkenswert ist, es ist auch künstlerisch gestaltet. Die Vision der physischen Gestalt der globalen Dörfer, so sehr sie sich radikal, wie wir gerade gehört haben, von herkömmlichen Siedlungsmustern unterscheiden mag, erschöpft sich freilich keineswegs in den verdichteten Stadtpflanzen Solaris. Ein anderes, mindestens ebenso faszinierendes Grundmuster hat bei einer unserer Global Village Konferenzen gezeigt, der Achigram Architekt, also das ist, war mal so eine ganz berühmte Architektengruppe, so in den 70er Jahren, Tony Quillen gezeigt. Wir haben einen Workshop gemacht und daraufhin haben die Arcology-Leute angefangen, ihn täglich zu bedrohen und haben gesagt, this is a justification of suburbia, du Bösewicht. Du rechtfertigst die Vorstadt, die doch die totale Katastrophe ist. Was sie nicht gesehen haben, ist, dass es keine Vorstadt mehr ist. Es ist im Prinzip ein vollkommen lebensfähiges System. Tony Quillen zeigt, dass durch die dezentralisierenden Tendenzen der Automation so ziemlich alle zentralen Funktionen wie Schule, Fabrik oder Wissenschaft real ins Haus zurückkommen. Das heißt, jedes Haus ist eine Fabrik, eine Schule, eine Universität, ein Krankenhaus oder ein Wellnessort oder sonst irgendetwas. Und auf dieser Basis hat er einfach ein System geschaffen, das Platz greift. Und er hat miniaturisiert. Das gesamte Verkehrssystem wird von Solarautomobilen bewältigt, die schön wie die Spielzeugautos im Hinterhof verkehren. Also wirklich, wenn man mal einen Flughafen muss, muss man sich in ein Spielzeugauto setzen, wenn man wirklich mal weg muss. Aber sie sind sehr komfortabel und vorne raus, den öffentlichen Raum, hat er in einem Dreiecksmuster, das sieht man hier sehr schlecht, weil eben nach der Theorie von Buckminster Fuller ist das Dreieck die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. Also ist so ein dreieckiger Grid ausschließlich den Fußgängern reserviert und das ist der öffentliche Raum schlechthin. Das heißt, wir haben Ansätze der Aufnahme dieser Ideen in den Televillages in Wales schon gefunden. So, das ist also Punkt 2. Kann ich gar nicht durchmachen. Punkt 2 heißt also, physische Gestalt, das sieht der Siedlungsraum als Ganzes, ist ein eigener Open Theory oder Open Source Komplex. Nächster Punkt, da wird es jetzt wirklich spannend. Zur natürlichen Umweltgestaltung. Wir wollen auch eine soziale Umwelt aufsuchen, die unserer Lebensgestaltung positiv entspricht und sie unterstützt. Im Amerikanischen gibt es dafür den schönen Ausdruck Intentional Community, der bezeichnenderweise im Deutschen kein Gegenstück hat. Gesellschaft erfahren wir in unserer Kultur entweder als urwüchsige Gemeinschaft, die den Zielen der Einzelnen vorausliegt oder als äußerliche beschränkende Tatsache, die Ihnen sozusagen, wenn Sie fertig sind, in die Quere kommt. Die Verstädterung und Individualisierung liefert auch, aber auch die Voraussetzung zur bewussten Auswahl von Lebensmodellen und zur Realisierung mit gleichgesinnten und passenden Partnern. Hier passt der Strang an Utopie, den der gute PM repräsentiert. Das ist aus dem Buch Polo Polo, das vielleicht einige von euch kennen. Ein städtisches Polo. Also was ist ein Polo? In einem neueren Buch, dem Subkoma, so ist das, gell? Das ist auch Manifest gegen die Wirtschaft, nennt er das LMO, Life Maintenance Organization. Das heißt, also warum Polo? Er hat eine Sprache erfunden und mit diesen Sprachen beschreibt er eine neue globale Dorfkultur und hat also mehrere Konzepte. Und jedes Konzept hat ein Wort. Ein Polo ist ein Dorf oder ist eine Nachbarschaft oder ist eine Wertegemeinschaft, ist eine Siedlung. Und in dieser Siedlung gibt es aber so etwas wie eine gemeinschaftliche Produktion, einen gemeinschaftlichen Zweck. Also das Fundamentalste der Polo-Konzepte heißt Nimmer. Etwas, was wir mit gemeinsamen Lebensentwurf oder Wert übersetzen würden. Ein Nimmer ist vielleicht auch ein Flair, eine Färbung, eine bis in die individuelle Besonderheit einer Lokalität verfeinerte Kultur. Ist aber zugleich auch ein allgemeiner Wert und eine besondere Ausprägung. Der wahre Reichtum der Polos, der globalen Dörfer, der Welt, ist das kulturelle und materielle Potenzial, die Gewohnheiten, Philosophien, Werte, Interessen, Kleidungsstile, Küche, Sitten, sexuellen Gewohnheiten, Bildung, Religion, Architektur, Handwerk, Kunst, Farben, Rituale, Musik, Tanz, Mythologie, Körperbemalung, und so weiter. Alles, was zu einer kulturellen Identität oder Tradition gehört. Und die Stärke der Utopie, und deswegen zupft mir das mit den Panokraten oder ärgert mich das mit den Panokraten so in der Liste, die wirklich alles über einen Kamm scheren wollen, nach der alten industriegesellschaftlichen Art, es muss einfach eine Monopolzelle geben und die Monopolzelle muss vervielfacht werden. Die Stärke dieser Utopie ist es, dass gerade die Vielfalt der Kulturen durch einen gemeinsamen Referenzrahmen zum Erblühen gebracht werden soll. Ja. Da möchte ich jetzt wirklich ein bisschen drüber hinweggehen, aber ein wunderschönes Beispiel, was es bedeutet, eine Kultur zu schaffen oder eine kulturbildende Kraft lokal wirken zu lassen, ist die Föderation von Damanhur, die oberen Aostertal. Die haben es innerhalb von 20 Jahren durchaus mit einer ganz bestimmten Kultur ein System gemeinschaftlicher Arbeiten geschaffen, das eigentlich uns in der Vielfalt und in der Komplexität und im kulturellen Reichtum an alte Hochkulturen erinnert. Wahrscheinlich ist das das Einzige, was in der Geschichte jemals vom 20. Jahrhundert übrig bleiben wird. Der Tempel des Menschen in Damanhur, wir kennen ihn heute nicht. Aber nur als Gegengewicht, dass nicht jeder glaubt, dass wir alle religiös werden. Das ist ein unterirdischer Tempel. Die haben das nämlich geheim bauen müssen. Der italienische Staat hat ihnen sonst keine Bauerlaubnis erteilt. Und die haben also fast ein kilometerlanges Netzwerk mit vielen Sälen und Kunstwerken gebaut und das war einfach ihr gemeinsamer kultureller Ausdruck. Als es entdeckt wurde, war es zu spät, es war einfach schon zu wertvoll. Und jetzt ist es eine Tourismusattraktion, aber es ist mehr, es ist eine lebende Kultur. Und sie lassen also wirklich nicht viele Leute rein. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass sozusagen aus Ideen Vernetzung entsteht, diese Vernetzung zieht sich auf Orten zusammen. Wir sind ein anderes Beispiel hier. Wir sind auch eigentlich so etwas wie ein Produkt des Internet. das aber letztlich auch zu einer physischen Realität wird. Ich möchte einfach nur einen Satz von BM vorlesen. Zurück nochmal zu diesem Autor, der sagt:
Die besondere Vielgestaltigkeit der globalen Dörfer ist das, was ihre eigentliche Faszination ausmacht.
In einer größeren Stadt können wir folgende Polos finden: Alkopolo, Symbolo, Sadopolo, Masopolo, Vegipolo, Nespolo, Francopolo, Italopolo, Playpolo, Nopolo, Retropolo, Taipolo, Sanpolo, Bluepolo, Paleopolo, Diapolo, Prunkpolo, Krishnapolo, Taropolo, Jesupolo, Taopolo, Maripolo, Necropolo, Pussipolo, Parapolo, Basketpolo, Coca-Polo, Inca-Polo, Hightech-Polo, Indio-Polo, Alp-Polo, Monopolo, Metropolo, Acropolo, Soho-Polo, Koto-Polo, Herb-Polo, Mako-Polo, Herbopolo, Ara-Polo, Freak-Polo, Straight-Polo, Pyramido-Polo, Marx-Polo, Sol-Polo, Tara-Polo, Utor-Polo, Sparta-Polo, Palapolo, Gampolo, Tripolo, Logopolo, Magopolo, Anachopolo, Ecopolo, Dadapolo, Digitopolo, Superpolo, Bombolo, Hyperpolo, Rockenpolo. Und darüber hinaus gibt es noch ein paar gute, alte, reguläre Polos, wo die Menschen einfach normal, vernünftige und gesunde Lebensformen pflegen. Was immer das auch bedeuten mag. Ja, leider geht uns die Zeit jetzt aus. Aber ich hoffe, der Grundgedanke ist klar geworden und ich möchte die verbleibenden 30 Minuten jetzt einfach ein bisschen der Auseinandersetzung widmen.
Ja, ich bin für Zusammensetzung und nicht Auseinandersetzung. Aber erstmal ein kritischer Punkt. Mir fehlt die größere Perspektive. Du hast jetzt Communities und Villages dargestellt, aber eine ganz zentrale Herausforderung sehe ich, wie wir die Region und die Länder gestalten. Newton und Helen Harrison haben zum Beispiel mit dem grünen Herz von Holland oder High Plateau für die ganze Himalaya-Region versucht, da nicht à la Cristalla so einfache Systeme, sondern lebendige Systeme darzustellen. Das ist ein kritischer Punkt. Also nicht gegen dich, sondern dass wir unsere Perspektive erweitern. Die andere mit der Biologik, da habe ich auch was gegen. Das ist mit Wilson, der jetzt die Baseline der Biologie nimmt und sagt, was früher cool mit der Physik als Paradigma war, jetzt wird alles durch Biologie erklärt. Es müsste eine Lebenslogik sein oder eine integrale Logik oder wie du das immer nach Gestern nennen willst. Eine, die sich nicht wieder an dem Begriff nur Bio abhängt, denn es sind Organismen, es sind lebendige Systeme. Dann war mir aufgefallen, wenn du hier an Netzwerken denkst, der Bill Morrison hat bei seiner Nobelpreisrede und auch später dann in München gesagt, wir brauchen keine Netzwerke. Wir brauchen Worknets, nicht Networks. Es geht ganz, ganz stark darum, und das passt sehr gut zu deiner Sache, die da vom Sigur kommt, dass das konkret ist und jeder sich identifiziert durch seine Position, seine Perspektive und seine Arbeit. Und wenn man das so versteht, dann bin ich da ganz mit zufrieden, denn dann hat jeder auch seinen Wert und seinen Sinn. Und das Letzte, du hattest Manuel Castells erwähnt, ich glaube, der Manuel Castells auch als Planer macht noch einen sehr kritischen Fehler, weil er wieder auseinanderdividiert mit seinem Space of Flow, der nicht mit der Realwelt in Beziehung steht. Wenn wir diesen Fehler nicht machen, dass wir das Geistige und Soziale mit dem Physischen verbinden, du weißt, worauf ich hinaus will, dann glaube ich, können wir zu dieser Integration einer weiteren Ordnung kommen.
Also zwei Sachen. Und die Antwort ist beide Mal dieselbe. Warum keine Regionen? Das ist zu weit in der Zukunft. Das heißt, ich vertrete die Auffassung, dass man jetzt sozusagen Handlungsmöglichkeiten am ehesten realisieren kann,
in einem kleinräumigen System. Dass man von dem kleinräumigen System eigentlich immer schon in Richtung regionaler Vernetzungen und Kompatibilitäten denken muss, ist selbstverständlich. Aber es ist wahnsinnig schwer, ein System zu erfinden, ohne sozusagen zu wissen, aus welchen Elementen es zusammengesetzt ist. Das heißt, im Grunde genommen ist das was Ähnliches wie der Fukuoka-Tod. Es gibt eine wunderschöne Initiative, die heißt Grüner Gürtel Südeuropa. Und in dieser Initiative wird also eine neue Bepflanzungsart vorgenommen. Die Samen der Pflanzen werden dann mit den Fressenden in Lehmpellets eingehüllt. Und diese Lehmpellets werden verstreut. Und ich möchte also diese Analogie von globalen Dörfern und Biotopen ein bisschen versuchen zu erläutern. Das heißt, die globalen Dörfer sind so wie die Pflanzen, sind ein unmittelbarer Lebenszusammenhang, so wie eine Siedlung, der überschaubar und planbar ist. Was dann aus der Interaktion solcher globalen Dörfer wird, welches zu welchem passt, ist tatsächlich auch ein Selbstorganisationsprozess. Also ich würde auch sehr kritisch dem Begriff der Regionalplanung hier gegenüberstehen. Es gibt natürlich so etwas wie allgemeine Voraussetzungen, das sind eben Flüsse, auch im wahrsten Sinne des Wortes, also Materieflüsse, Energieflüsse und so weiter. Doch sind eben diese Polos sind ja eigentlich auf große Energieautarkie auch hin angelegt. Was den Manuel Castells betrifft, so ist das Space of Flows meines Erachtens eine deskriptive Kategorie. Das heißt, er zeigt, wie das System der abstrakten Arbeit sozusagen hineinfährt. Ja, das ist das Space of Flows. Also das Space of Flows, das wir in Floridsdorf erleben, das ist ein Teil von Wien. Das Space of Flows bedeutet, dass man, wo das System der abstrakten Arbeit sich verdichtet, dann baut man Wolkenkratzer hin. Ein paar Kilometer weiter gibt es wieder mal mehr Bank. Also das heißt, Space of Flows, es ist nicht mehr das physische Territorium, was bestimmend ist, sondern wo die Informationsflüsse sich konzentrieren, dort konzentriert sich die Wirtschaft. Egal, ob das jetzt rationell oder langfristig zerstörerisch ist. Aber keineswegs ist das Space of Flows ein Modell für die Gestaltung von Räumen. Es ist nur eine deskriptive Kategorie über die Zerstörung des Raums durch eine abstraktifizierte Information. Hans, warte.
Ja, wenn du die globalen Dörfer als Keimform sozusagen siehst für weitere zukünftige Entwicklungen, dann beantwortet sich so ein bisschen meine Frage, die ich jetzt stelle. Wo ist sozusagen die gesamte Grundstoffindustrie? Also, wenn ich so ein Bolo baue, da werden Steine gebraucht, da wird Glas gebraucht, da wird Stahl gebraucht, so eine Decke. Ja, wenn man wohl ein bisschen Beton verwenden wollen oder Mörtel. Also man kommt um alle solche Dinge nicht herum. Und wenn die globalen Dörfer vernetzt sind, dann wird man also ein paar Glasfaserkabel durch den Ozean legen müssen. Ich will gar nicht Satellitenkommunikation machen wollen. Das alles muss irgendwie auch produziert werden. Und ist sicher in kleinräumigen Subsistenzzusammenhang des Dorfes nicht herstellbar.
Genau.
Und darf eigentlich nicht ausgeklammert werden, nein, sonst rutscht das in die Dürre weg.
Also das ist eine witzige, es ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ich mache eine Kampagne in Wien, die hat leider die Stadtväter noch nicht wirklich erreicht. Die heißt Mutterstadt Wien. Also das heißt, ich behaupte mal, wenn man ein vorausschauender und weitblickender Stadtplaner ist, dann müsste man wissen, dass heute eine Stadt nicht physisch an ihren Grenzen aufhört. Das Stadtsystem ist wichtig und unabdingbar für die Erhaltung der globalen Dörfer. Die Stadt ist quasi der Backbone, wie ich auch da schreibe, der Teledörfer. Sehr viel von dem, was die Menschen in rein intellektueller Hinsicht tun, in Hinsicht allgemeiner Arbeit, gewinnt erst in den Städten handgreifliche Realität. zunehmend weniger, aber doch immer noch das meiste. Also sind die globalen Städte in Partnerschaft mit den globalen Dörfern. Und was ich den Wienern einzureden versuche, sie sollen sich nicht auf die Städte als Partner und als Paradigma ihrer weiteren Entwicklung orientieren, sondern auf den ländlichen Raum. Das heißt, eine der wesentlichen Bedingungen, dass es mit den globalen Dörfern vorwärts geht, auch im ländlichen Raum, ist das Engagement von Städten, die die Basistechnologien für Eigenständigkeit und Subsistenz produzieren könnten und die sozusagen auch jetzt nur rein vom immanent kapitalistischen Gesichtspunkt, die könnten sich einen riesigen Markt erschließen, der notwendig ist, ein Markt für Hardware, der notwendig ist, um wirklich sozusagen die Umsetzung von Information in lokale Handlungsfähigkeit nach dem Muster des Kühlschranks wirklich zu gewährleisten. Allerdings, da ist ein kleiner Haken dabei. Das globale Dorf kann zwischen mehreren Mutterstädten auswählen. Und das ist eine positive Konkurrenz. Das heißt, es gibt nicht mehr die Dominanz der Stadt über ein Hinterland, sondern letztlich auch ein Bezugssystem oder ein System mehrerer globaler Städte. Und in dieser Vision ist quasi das System der Städte das, wo sich der langsam und evolutionär absterbende Kapitalismus auch noch konzentriert. Naja, ich sehe schon, dass sich die Stadt selbst sozusagen auch nach einem fraktalen Muster in eine fraktale Stadt verwandelt. Wir sehen das ja bei uns, also in der Gegend, wo ich dieses Mutterstadtkonzept dem reale Chancen gebe, das ist über der Donau, entstehen jetzt so Siedlungen, die heißen autofreier Stadtteil, Frauenwerkstatt, Compact City und so weiter. Das heißt, im suburbanen Raum zumindest entstehen neue Zentren, die schon sehr verdammt nah an globalen Dörfern sind, die aber so verdichtet sind, dass ein Dorf neben einem anderen ist. Es ist fast kein Naturraum dazwischen, aber es ist sozusagen durch diese doch neue Stadtentwicklung möglich, dass man auch im urbanen Raum selbst bestimmtere Formen des Wohnens findet. Also ganz spezifisch gute Beispiele, weiß jetzt nicht sehr viele, aber eines zum Beispiel ist Kraftwerk 1 in Zürich. Das wird im Juni eröffnet und ist eine mehr oder weniger selbstorganisierte und zwar große Siedlung. In Wien gibt es auch so etwas Ähnliches, ist aber nicht so spannend, heißt Sargfabrik, aber sie sind zumindest zum kulturellen Zentrum geworden. Das heißt, da ist eine Wohnsiedlung, die macht so viel für den Stadtteil wie keine einzige öffentliche Einrichtung. Sie sind noch lange davon entfernt, wirklich gemeinsam zu arbeiten. Da sind einige Idealisten dort, aber das reicht schon, um einen Unterschied zu machen.
Ergänzend zu uns beiden und als Kritik. Das muss möglich sein. Es ist, nein.
Er hat auch eine
Nachfrage gestellt, ich habe die vermieden. Es passt nur zu uns beiden. Du musst einen Rahmen setzen. Du kannst nicht einfach sagen, die Dörfer wechseln und dann wachsen die immer weiter wie ein Krebsgeschwür. Wenn wir nicht schaffen, Rahmen zu setzen, geh an die Stadt Portland in Oregon. Wenn die nicht sagen, hier ist die Grenze unserer Stadt. Und mein Protest ist einfach, wenn du sagst, das ist zu weit in die Zukunft, das dürfen wir nicht. Wir müssen einfach viele alternative Zukünfte schaffen und sagen, wir brauchen einen Orientierungs- und Ordnungsrahmen. Denn sonst hast du keine Vision für die Region oder für das, du kannst nicht los.
Ja, ich bin nicht der ideelle Gesamtvisionär. Ich meine, ich habe einfach einen Vorschlag zu machen. Und okay.
Vielleicht meine Frage. Ich denke, das, was der Bitte, das Google Village, das denkst du ja erstmal als Experimentierfeld. Und dieser globale Zusammenhang ist doch die von dir angesprochene Notwendigkeit für ein Zusammenwachsen des Wissens, was da erarbeitet wird eigentlich.
Ja.
Also da sehe ich, glaube ich, erstmal die Chance. Also nicht, dass wir jetzt regional planen, in großen Zusammenhängen, sondern dass das Ganze durch eine bessere Kommunikation zwischen diesen Experimentierfeldern synergetischer wird. Also dass nicht
zu oft das gleiche Problem gelöst werden muss, dass man einfach viel schneller kompetente irgendwie für sein Problem findet. Und das wäre halt so die überregionale Frage. Also nicht gucken, wie man jetzt ein Konzept für einen möglichst großen physischen Bereich, sondern wie mache ich so den zusammenarbeitenden Bereich größer.
Es geht überhaupt einmal um die wie soll ich sagen, die Aussaat von Subsistenz und Eigenarbeit. Es ist ja zwar einiges da, aber es ist lächerlich. Es ist keine reale Lebensmöglichkeit. Es geht um Nischen im bestehenden System, sozusagen um reale Perspektiven der Abkopplung und sozusagen des Zusammenspiels, um sich gegen eine raumbeherrschende Tendenz der abstrakten Arbeit sozusagen mal ein Gegennetzwerk aufzubauen. Das ist noch lang davon entfernt, den realen Raum sozusagen komplett zu strukturieren. Warte mal.
Ja, ich habe einfach jetzt nicht mal ein Verständnis, weil du hast vorhin gesagt, in den Wohnungen, in den Häusern, in den einzelnen Lebensräumen wäre dann praktisch alles vorhanden. Also es wäre eine Universität, es wäre ein Café, Krankenhaus und so weiter.
Das ist ein Modell, wie man sozusagen diesen Zusammenhang von Telematik, also liefert der Möglichkeit nach sämtliche Fähigkeiten in die unmittelbare Lebensumgebung. Jetzt ist eine Möglichkeit, dass ich habe eine öffentliche Piazza, also so wie es zum Beispiel bei Richard Rogers war, der hat einen Entwurf für telematische, also für Global Villages auf Mallorca gemacht. Und da ist tatsächlich so, da konzentrieren sich jetzt diese Funktionen schon noch in einer Art öffentlichen Raum, so wie eine Kleinstadt-Piazza. Das ist eben eine Piazza Telematica. Und das Leben, das dörfliche Leben, ist gleich drei Häusereien hinter der Stadt. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die der Tony Gwilliam aufzeigt, ist, dass man noch einen Schritt radikaler wird und sagt, warum muss ich überhaupt noch eine Piazza machen? Es genügt eigentlich, das Haus selbst aufzuteilen in einen öffentlichen Raum, so wie man früher Werkstatt gehabt hat, und hinten den Wohnraum. Das ist noch kürzer. Ich mag mich für keines dieser beiden Systeme entscheiden. Ich sage nur, das sind zwei Gestaltungsoptionen.
Ja, aber ich meine, der Arzt muss doch im Zweifelsfall vom Einkommen. Ich meine, das ist letztlich von dem Leben.
Ja, klar.
Das muss ja auch von irgendwoher kommen. Der muss irgendwo seine Basis haben.
Ja, das ist im Prinzip natürlich in Fußweite. Nicht? Die Basis ist in Fußweite. Das heißt, zum Beispiel, wenn man sich jetzt über das medizinische System Gedanken macht, dann muss man mal anschauen, was kann jetzt da in Fußweite erledigt werden durch Telemedizin, Diagnose, Therapie und so weiter. Das heißt, ist der angebunden zum Beispiel an ein spezialisiertes Krankenhaus irgendwo in Heidelberg oder so und kann der denen die Untersuchungsdaten schicken und sofort eine Diagnose stellen? Ist es zweckmäßig, dass er jetzt mit einer mobilen Diagnoseeinheit bis ins Haus kommt oder hat er quasi seine Praxis erweitert um eine Art Krankenhausportal? Das brauche ich. Und die Intensivstation ist wahrscheinlich, also da spricht einiges dafür, zum Beispiel zu sagen, okay, vielleicht nur eine pro drei Dörfer oder so. Also das sind dann wirklich Fragen, die in das, was der Heiner eingefordert hat, nämlich in die Organisation nicht alltäglicher Sachen hineinspielen. Auf der anderen Seite ein Röntgen oder eine irgendwelche Formen von Untersuchungen, gekoppelt mit telemedizinischer Diagnostik, das könnte man vorstellen, einen viel eher engeren Referenzrahmen. Das sind alles die Dinge, die jetzt untersucht werden müssen. Was gibt uns die Informationstechnologie jetzt für neue Parameter der Raumgestaltung? Ich kann nur sagen, das Feld muss man aufmachen, Antworten gibt es nur keine. Warte mal, ganz klar. Du zuerst.
Ja.
Ja, nur eine Frage, also von der Theorie her läuft mir das alles ein, was du da definiert hast, auch dass du arbeiten lassen, für dich selber abzuschaffen letztendlich. Wie erklärst du dir, dass in den meisten Projekten der Altersvoraussetzung die Leute auf der Arbeit nicht rauskommen, und zwar insbesondere auch in den die Subsistenz-Management-Projekte und gibt auch schon seit 20 Jahren, seitdem es einen Ansatz gibt. Also einerseits Arbeit über Arbeit, mit der Lebenssituation weiterhin und drittens teils politische Gesamtperspektive. Das ist auch die Frage, die ich allein gesagt im Vortrag stellen möchte.
Ja.
Wenn das alles schon so ausgereift ist, warum leben wir nicht alle in solchen Systemen?
Danke für die Frage. Ich sage einmal, und jetzt bin ich wirklich bösartig, wenn die Subsistenzbewegung weiterhin so technikfeindlich bleibt und so sozusagen den Zusammenhang von all meiner Arbeit und ihrer besonderen Arbeit, das ist ein chinesisches Dorf. Es muss immer alles neu erfunden werden. Es gibt also relativ wenige Ansätze zu sagen, wir schließen uns zu Netzwerken zusammen und analysieren unseren Alltag. Wenn es das gäbe, dann würde es das Problem, das du aufzeigst, nicht geben. Das behauptet jetzt mal wirklich frech. Gäbe es so etwas wie ein telematisches Werkstätten-Sharing, dann wäre die Arbeitszeit in Subsistenz-Communities ums Fünffache verkürzt oder mehr und wir würden wesentlich mehr Zeit auf das Konzeptuelle verwenden. Und das ist aber dann ein positiver Rückkopplungskreislauf. Das heißt, je mehr Zeit wir für die allgemeine Arbeit haben, umso kürzer wird die besondere. Dann können wir das eigentlich gescheit analysieren und würden feststellen, wo verschwenden wir eigentlich unsere Zeit. Und das ist was anderes als charakteristische Rationalisierung.
Also du löst das Problem aber nicht mal Technik, ja?
Es ist nicht über Technik, es ist möglicherweise auch zu viel Technik. Also es ist eine Frage der Reflexion über das Zusammenspiel verschiedener Arbeiten ineinander.
Das ist eine algorithmische Revolution. Also es geht nicht um die Technik oder nicht, es geht einfach nur darum, jetzt die Anweisung dazu, wie es tun ist.
Wie du es denkst?
Genau.
Nicht die Algorithmik. Algorithmik ist ja eigentlich die Trivialisierung des Denkens. Das war doch
mal gekommen. Ich meinte das Denken.
Okay.
Ja. Ich hätte noch mal eine Frage zu den Arbeitscoins, die er aufgestellt hat. Bevor ich anfange, irgendwas zu kritisieren, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Es hat so ein bisschen den Anschein, als würdest du jetzt Gebrauchs- und Tauschwert gegeneinander aufspielen, was ich problematisch halte.
Okay.
Und du sagst, gebrauchswertschaffende Arbeit hat die Verringerung ihrer eigenen Tätigkeit. Ich ja nicht einer klassischen Definition. Also klassisch ist es immer verbrauchswertschaffende Arbeit hat die Funktion von Wert zum Ziel. Das heißt, Verbrauchswert und Tauschwert haben beide den abschaffenden Wert.
Ja, also was ist Gebrauchswert? Das ist die zentrale Frage. Und ich glaube tatsächlich, das ist das größte Versäumnis im Kapital. Im Kapital heißt Gebrauchswert sozusagen unmittelbare Nützlichkeit für den Konsumenten. Ja, und daneben, ja, sozusagen ganz unter der Hand, gibt es eine zweite empathische Bedeutung von Gebrauchswert, die heißt einfach rationelle Organisation und sozusagen Zusammenspiel. Also das heißt, ich würde sagen, am schönsten kommt diesem Terminus der Begriff der Nachhaltigkeit entgegen. Ja? Ich schätze jetzt mal Nachhaltigkeit an. Also, dass man mit seinen Zwecken in der anderen nicht behindert, sondern befördert. Der Fehler von Marx, wenn man so will, ist, dass er diese begriffliche Differenz nicht auseinandergenommen hat. Das ist wirklich. Und da hat die Krise recht. Das ist übrigens die Theorie von Robert Kurz, die noch nie in der Krise gestanden ist. Der Robert Kurz hat vor 8 Jahren mal in einem Krisenseminar gesagt, und im Übrigen ist die Gebrauchswertkategorie die größte Fetischkategorie. Allen ist die laut runtergefallen. Wieso ist der Gebrauchswert ein Fetisch? Das ist was Handfestes. Na, der Gebrauchswert ist sozusagen die unmittelbare Möglichkeit, die an einen Tauschwert gekoppelt ist, kann aber sozusagen im Größeren, wenn man also die Wirkung sozusagen dieses Konsumaktes betrifft, der bei Marx ein Ungesellschafter ist, der Begriff des Gebrauchswerts erlischt in der Konsumtion. Das ist der falscheste Satz im Kapital. Das heißt, keineswegs erlischt die materielle Wirkung des Konsumaktes in der Konsumtion. Ganz im Gegenteil, die hat einen ganzen Rattenschwanz an Folgen. Und der Nachhaltigkeitsbegriff thematisiert eigentlich, dass ein Konsumakt sehr destruktive, zeitraubende und irrationale Folgen haben kann. Also wenn ich einen Gebrauchswertbegriff hier eingesetzt habe, dann habe ich sozusagen mich tatsächlich eher auf diese Nachhaltigkeitsseite im umgekehrten Gebrauchswertbegriff bezogen und habe gesagt, allgemeine Arbeit ist eben das, der kommt immer auf beides an. Einerseits muss das Ding natürlich unmittelbar nützlich sein, andererseits soll der Gesamteffekt ein positiver sein.
So kommt er dann zum Telos.
Genau.
Ja, ich gehöre ja zu den Technikfeindinnen und etwas merkwürdig, dass ich überhaupt auf diesem Kongress bin, wo ja lauter Computerfreaks sitzen.
Also
ich verstehe schon die Claudia Merloff, die den Titan-Tappenbomber ablehnt. Sie ist natürlich gezwungen, in diesem kapitalistischen System sich auch irgendwie zu vermarkten und muss, weil das Standard ist, wie ich auch, dieses Teil benutzen. Aber es ist ja keineswegs irgendwie ein nachhaltiges Teil und irgendwie ökologisch verträglich, sondern gerade der Elektronikschrott ist Sondermüll und die Herstellung ist auch nicht umweltfreundlich. Und ein Beispiel vom Kühlschrank leuchtet mir auch nicht ein. Also ich bin noch zu einer Zeit groß geworden, wo es Speisekammern gab hierzulande. Mhm. Und das war total okay. Die Speisen sind viel aromatischer, wenn sie nicht eiskalt sind. Und wozu braucht man sowas? Also das frage ich bei ganz vielen technischen Geräten. Und auch Kommunikation ist ja persönlich viel befriedigender. Also ich finde das ganz angenehm, dass ich euch ja alle sehen und sprechen hören kann und das nicht über so ein technisches Medium vermittelt.
Finde ich auch. Aber wir hätten uns ohne die elektronische Kommunikation nicht gefunden.
Naja, weil das hier so Standard ist. Aber es gibt andere Möglichkeiten, die man sich ausdenken kann.
Gehe ich von aus, dass das so
ist. Ja. Ja. Darüber können wir spekulieren. Aber sag einmal.
Es dauert länger.
Jetzt sind wir einerseits am Punkt der realen Zeitüberschreitung. Aber als Notbehelf, würdest du das akzeptieren, wenn man genau deine Vorbehalte in dem Kapitel über Subsistenz diskutieren in Open Theory?
Also, ich finde das toll, das zu diskutieren, ob es eben immer über Computer sein muss, ist eben heute so.
Ja,
okay. Aber ich finde es denkbar, auch das zu verändern.
Bin ich grundsätzlich nicht dagegen, wenn wir die Möglichkeit finden.
Es ist nicht so, dass, also Technik ist ja nicht Technik. Also Technik führt dazu, Entwicklung bestimmte Zwecke zu erfüllen. Die Technik, die wir heute haben, die Computer sollen kaputt gehen. Die Handys sollen 2 Jahre halten, alles soll. Aber eine Technik, die anderen Paradigmen unterworfen wäre, würde reparierbar sein oder würde lange halten, würde wenig Energie verbrauchen. Also
auf zum Markus Merz. Heute um 15 Uhr können wir die Debatte gleich weiterführen, weil der wird es überhaupt total spannend, da geht es ums Auto. Das Open Source Auto. Also ich würde alle auffordern, in diese Debatte ums Open Source Auto mit all dem, was wir jetzt angerissen haben, hineinzugehen. Jetzt müssen wir leider Schluss machen. Oh.
Ja,